Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Sie glaubt an Gesundheit durch Alltag, Achtsamkeit und ein gutes Leben im Gleichgewicht. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Er glaubt an Gadgets, Daten, Innovationen und dass Technologie der Schlüssel zur Langlebigkeit ist. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Heute sprechen wir über ein super spannendes Thema, einer der vielleicht grundlegendsten Themen, ja, die man eigentlich in Betracht haben muss, wenn man sich mit dem Thema Gesundheit, Healthspan und Longevity anguckt. Wir sprechen nämlich über das Thema Biomarker. Ne? Also Videospielspieler kennen Biomarker, ne? Anhand von ja Trading Cards, Avataren und Co. Man sieht das Wort oft, aber wenn man so ganz, ganz ehrlich ist, und ich oute mich da mal, das ist keine große Überraschung, ja, ich habe es so oft schon gelesen, dass ich schon wieder gar nicht mehr weiß, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, heute werden wir uns diesem Thema widmen. Was sind Biomarker? Ne? Was sind auch die wichtigen Biomarker, mit denen wir uns beschäftigen sollen, die in der Praxis, im Alltagsleben der normalen Menschen Anwendbarkeit finden können? Ja? Und was sind vielleicht fancy Biomarker, ja, mit denen du nochmal ein paar Prozent rausholen kannst? Und dafür haben wir heute einen tollen Gast.
Genau, wir haben heute den lieben Lutz Graumann hier bei uns, von dem wir gleich noch ein bisschen persönlich auch seinen Bezug zur Longevity erfahren, der da ganz schön Schulterklappen hat, schon, glaube ich, ganz früh auch Longevity, Wearables, Biomarker, als wir noch gar nicht Longevity genannt haben, mitgestaltet hat.
Anne schwärmt seit Wochen schon von ihm. So, ja. Mal gucken, wie viel Redeanteil ich heute bekommen kann.
Nicht ohne Grund, Thorn. Und bevor wir ganz schnell auch zum Lutz kommen, muss ich ja natürlich noch fragen, wie hast du dich vorbereitet auf die Folge? Was hast du diese Woche getrieben, um dich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen?
Pulscheck.
Also wie immer bereite ich mich ja mit kleinen Selbstexperimenten, ne, auf unsere Gäste vor. Und da du ja so viel von Lutz geschwärmt hast, habe ich mir diesmal überlegt, mich richtig, richtig gut vorzubereiten. Und habe in Vorbereitung dessen zwei Sachen, die ihr sehen könnt, für alle, die Video gerade gucken, ne, an meine Arme gepackt, nämlich neben meinem Whoop-Band auch ein Polar-Loop-Band, ja, was ihr bestimmt gerade mittlerweile auf Social Media ganz oft gesehen habt.
Hashtag unbezahlte Werbung.
Hashtag unbezahlte Werbung, ja, zur Abwechslung. Und für mich also einfach mal auszusehen, ja, welches Produkt kann eigentlich was, ne? Und plus, ich bin auch so ein bisschen so ein Instagram-Shopping-Opfer, ne? Also wenn ich so ein paar Mal so, ne, getargetet werde, dann kaufe ich auch mal. Und ich wollte einfach wissen, zwei Dinge, ne? Also was unterscheidet das eine Produkt von dem anderen? Mhm. Und natürlich auch total spannend, sind die Daten eigentlich gleich, ja? Und eins kann ich vorwegnehmen. Man kann, und ich tue mir so leid im Herzen, dass ich sagen muss, man kann sehen, wenn eine Firma aus Amerika kommt oder aus Asien oder wenn sie aus Europa kommt, ja. Das Whoop-Band.
European Quality meinst du?
Ja, European Quality, Engineering Made, ne, so Maschinenbau, Exzellenz. Man muss ganz klar sagen, das Whoop-Band aus Amerika, das User Interface Design, also die App, sieht super geil aus. Gamifiziert, motiviert mich. Man denkt in Quest und Streaks, Kreise, die man voll machen muss. Ja, Balkendiagramme, weiß, wie ich ticke, ja, die nach oben gehen müssen. Und das Polarband, Loop, unbezahlte Werbung, sieht aus wie ein Biologiebuch aus 2003. Also ich habe Originalbücher, ja, aus meinem Biologie-Grundkurs, ja, was genauso aussieht. Also ultra langweilig. Also ich gucke beim Whoop vielleicht 17 Mal am Tag rein, vielleicht 21 Mal und Polar zweimal oder dreimal, weil es so boring aussieht. Das ist die eine Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis, und das ist, glaube ich, auch die Überleitung dann zu Lutz, ja, die Daten sind nicht gleich. Also am Anfang dachte ich, die Daten wären noch gleich. Ja. Also Schlaf und so. Und mittlerweile habe ich teilweise Differenzen beim Schlaf von einer Stunde oder sowas. Ne? Und wir reden ja Schlaf in unterschiedlichen, ja, Architekturbausteinen. Es gibt ja den Tiefschlaf, den viele kennen, den REM-Schlaf, ne, wo man halt doll träumt. Und auch da unterscheidet sich total viel. Ne? Also nur die Schlafdauer ist so Pi mal Daumen ähnlich. Und das ist natürlich irgendwie schwierig. Ja. Und mein Whoop-Band findet immer, dass ich mich viel mehr anstrengen muss. Ne? Mein Polarband sagt, oh, alles gut. Ne? Bist auf einem guten Weg und so. Und ich denke mir so, what the fuck.
Vielleicht haben die noch so eine Psychologiekomponente und wissen, dass dir das gut tut. So ein bisschen.
Ja. Danke, Anne. Ja, Lutz, du merkst schon, ne, die Dynamik hier in dem Podcast, eine 1A. Ja. Aber man merkt auf jeden Fall, so anhand nur dieser Daten sich zu verlassen, ist zumindest nicht die große, große Wahrheit.
Ja, mega spannend. Vor allem, weil du ja irgendwie, ich meine, ne, wenn man intra eines Markers oder eines Bandes guckt, dann kann man es ja schon vergleichen. Aber du hast ja auch so das Ziel, über einen Zeitraum zu vergleichen, wie dein Alter sich entwickelt. Dann ist es ja schon so wichtig zu wissen, auf welche Daten du. Das war ja deine Vorlage, ne? Du wirst uns ja irgendwann mal updaten, wenn die 40 kommt, wo wir da stehen. Aber das wäre ja wichtig zu wissen, dass du dann auch weißt, worauf du dich verlassen kannst. Und der Lutz scharrt schon mit den Hufen. Deswegen würde ich sagen, wir warten nicht länger. Es geht los. Wir starten in unsere
Sprechstunde.
So, lieber Lutz, nochmal herzlich willkommen im Podcast. Du merkst schon, viele Fragen haben wir mitgebracht. Auch eine unterschiedliche Haltung vielleicht zu Daten. Ich kenne dich natürlich schon sehr gut. Trotzdem, vielleicht magst du dich nochmal unseren Zuhörerinnen und zuschauenden Personen vorstellen. Wer bist du, was machst du und wie kommst du zur Longevity?
Ja, Anne, es freut mich total, dass wir uns endlich wiedersehen und dass ich dich endlich kennenlernen darf in Person. Ich bin Lutz, komme aus dem wunderschönen Rosenheim, das liegt zwischen München und Salzburg und bin auch von der Ausbildung her, so wie du, Arzt, bin aber auch genauso gut in deiner Ecke zu Hause, nämlich in dem Nerdtum, weil ich seit 20 Jahren, mittlerweile seit fast 25 Jahren, das große Privileg habe, nicht in der Reparaturmedizin zu Hause zu sein, sondern ich darf mich wirklich mit Gesundheit und Leistungsfähigkeit auseinandersetzen und durfte auch in einem meiner ersten wichtigen Jobs bei der Bundeswehr tatsächlich mir ganz viel Gedanken machen, wie kann ich denn Gesundheit und Leistungsfähigkeit überhaupt quantifizieren? Und da kam ich in diese Tech-Welt rein, weil wir ganz viel natürlich Zugriff hatten auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, auf neue Hardware, neue Software, neue Trainingsmethoden. Und das ist für mich natürlich ein Freudenfest und eine Spielwiese. Und ich kann gar nicht so richtig unterscheiden, ist es Arbeit oder ist es Spaß, was ich da seit 25 Jahren machen darf. Und ja, und da bin ich zu Hause in der Gesundheitswelt.
Ja, und jetzt reden wir alle von Longevity, ne? Wir haben viel Prävention kennengelernt. Wie ist so deine Haltung dazu oder vielleicht sogar deine Longevity-Definition?
Ja, ich lache mich ehrlich gesagt tot, dass Longevity plötzlich irgendwie einen Anklang findet und dass man uns plötzlich zuhört, weil ich mache seit 25 Jahren original das Gleiche. Mhm. Früher haben wir das Sportmedizin genannt, dann hieß es plötzlich auch Gesundheitsförderung und Prävention. Und wir haben die Zielgruppen nie erreicht, wenn man sich überlegt. Es gab mal eine ganz niederschmetternde Erkenntnis von dem Gesundheitsökonomie-Lehrstuhl von der Universität Heidelberg. Die haben gesagt, die Gesundheitserreichung oder die Zielgruppenerreichung bei Prävention ist 1%. Wir kriegen eigentlich immer genau die Leute, die es erstmal nicht brauchen, nämlich die allermeisten Menschen, die auch mein Klientel ist und mein Patientengut ist, die wollen eigentlich nur nochmal diesen Feinschliff haben, weil die machen im Alltag schon fast alles richtig und sie wollen eine Bestätigung haben, dass sie noch auf dem richtigen Weg sind. Und jetzt aber, durch Longevity, ist das plötzlich ein Modethema. Es hat auch so ein bisschen was mit Neid zu tun, weil es wird ja immer noch hingestellt, das ist die Gesundheitsmedizin der reichen Bevölkerung. Ja. Das ist natürlich absoluter Vollquatsch. Und da können wir jetzt aber aufräumen mit. Ja. Und solange das Thema noch heiß ist und gehypt wird, können wir natürlich auch viel Sinn stiften.
Also würdest du sagen, Longevity ist gut gemachte Prävention?
Longevity ist zumindest mal ein attraktives Ziel, weil wir nicht über Früherkennung von Krankheit reden, sondern wir gehen ja hin zu etwas Attraktivem. Mhm. Prävention ist schlecht gemacht, weil wir immer weg von Krankheit reden.
Ja.
Und das ist nicht so richtig attraktiv. Und jetzt haben wir zum ersten Mal dieses Bestreben, wir haben positive Leuchttürme, die das vorantreiben. Und da will man sich hinorientieren. Und, und ich finde Neid ganz cool in diesem Sektor, dass das endlich mal Menschen aufrüttelt, dass sie vielleicht doch bereit sind, weniger Dummheiten im
Wir sind schon Freunde. Erste Folge sage ich genau das Gleiche, wir brauchen Leuchttürme. Ne? Ja. Und ich finde es so spannend, was du sagst. Ich war letztens auf so einem Kongress und habe gesprochen und ich habe gemeint, ein wesentliches Problem der Gesundheitsindustrie ist, dass sie die Dinge schlecht verpackt. Ja? Und alle feiern das Wort Prävention. Ja. Und das ist so krass. Und ich gucke die an und sage, seid ihr eigentlich irre? Ja, weil Prävention heißt wie nicht fremdgehen.
Ja.
Also es funktioniert immer nur in Korrespondenz zu irgendwas Schlechtem. Und statt zu sagen Treue, oder dann in dem Fall vielleicht Longevity, also positiv, das Versprechen, das geht in dieser Branche irgendwie verloren.
Ja.
Und deswegen bin ich auch gut, ich bin glücklich über das Wort, dass es das gibt.
Genau, ne, dieses positiv Besetzte zu etwas hin ist auf jeden Fall was, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Nur wer spricht positiv oder Prävention?
Ja, diese älteren Herren da finden dieses Wort voll fancy.
Die ganzen Krankenversicherer, die müssen das machen. Ja. Weil die müssen sich ja selber schönreden, weil sie ja jedes Quartal dafür Geld ausgeben müssen.
There is no glory in prevention, ne, leider.
Nein.
Okay, aber wir sind uns schon mal einig. Wir wollen irgendwie mit der Welle schwimmen, wollen es positiv besetzen, aber auch nahbar machen. Das ist mir zumindest auch immer wichtig, dass das eben nicht nur ein Reichenthema ist. Ganz im Gegenteil, ne? Wir können so viel machen. Du hast sie schon erwähnt, die Alltagsdummheiten. Das liebst du ja auch, diese zu vermeiden. Jetzt möchte ich aber noch so ein bisschen den Bogen schlagen zu dem, was Thoran uns schon angeteasert hat. Wir messen jetzt Schritte, Herzrate, Puls, also Herzratenvariabilität. Wir können jetzt super viel tracken.
Ja.
Ist das jetzt so das neue Blutbild? Ist das jetzt so der heilige Gral? Haben wir es jetzt dadurch einen Zugang irgendwie zu unserem Körper?
Na, es kommen halt mehr Daten dazu, die sofort actionable sind.
Mhm.
Blutdaten ist immer, wir haben ja die allermeisten Medizindaten, sind retrospektiv.
Ja.
Das heißt, wir messen irgendwas und ein paar Tage später, ein paar Wochen später kriegen wir Ergebnisse. Und das ist natürlich blöd, weil dann ist das Momentum und die Traktion weg. Und jetzt haben wir tatsächlich in nahezu Echtzeit Einblicke in die Faszination unseres Körpers. Und das hält auch nicht immer so lange an. Ne? Das heißt, du bist jetzt gehypt, weil du einen Whoop und parallel noch ein Polar hast, was jetzt erstmal neu ist.
Ja.
Und das nützt sich auch ab. Das ist jetzt am Anfang spannend, um so sich selber ein bisschen besser zu verstehen und Muster zu erkennen. Und für mich ist die Medizin der Zukunft tatsächlich Mustererkennung. Also wir wollen also aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Datenquellen, Informationen sammeln, Muster erkennen und vor allen Dingen immer wieder Neugier triggern.
Mhm.
Also für mich ist das Wichtigste für langes Leben, die Neugier beim Menschen ständig aufrechterhalten.
Weißt du noch, was dein erstes Wearable war?
Mein erstes Wearable, ich bin tatsächlich ganz, ganz früh eingestiegen. Was war das erste wirkliche neue Wearable neben Puls? Das war ja so Polar, weil die haben wir schon ganz früh. Nee, es war ganz... Es war lustig, Nike Plus.
Ja.
Ah, das hatte ich auch.
Ja.
Das war so ein Chip in meinem Schuh.
Genau, das war eigentlich nur wie ein Klingelknopf, der nämlich immer gedrückt wurde, jedes Mal, wenn du einen Schritt gemacht hast. Ja. Und damit wurden Schritte gezählt und Schrittfrequenzen, konntest damit Laufdistanzen irgendwann entwickeln. Das war so das erste Wearable und ich habe sie alle gehabt.
Ja, das glaube ich dir.
Ja.
Und jetzt, was trägst du gerade?
Gerade, ich bin tatsächlich wieder zurück zum Aura. Ich habe beruflich auch den Whoop getragen, weil wir letzte Saison einen Fußball-Bundesligisten begleitet haben auf dem Weg in Richtung Champions League, auch im Regenerationsmanagement. Und da haben wir auch nochmal alle Devices angeschaut. Mhm. Ich finde aber, ich mag Armband nicht so, weil ich manchmal so plötzlich irgendwie auf dem Arm drauf liege.
Ja, dann
nervt das.
So.
Deshalb trage ich weder Uhr noch Armband und für mich ist Ring tatsächlich die am wenigsten invasivste Lösung und ist auch unbezahlte Werbung.
Ja, ging mir aber irgendwie auch so, ne? Also auch mal viel ausprobiert und da muss man irgendwie was finden, was. Und es ist ja auch okay, Dinge nur für eine Zeit zu machen, ne? Ich finde es ja auch das Coole, sich gut kennenzulernen, ne? Wir haben alle schon Blutzucker gemessen und die Dinge, das Wissen übernimmt man ja dann idealerweise, wenn es actionable ist. Und bevor wir jetzt nochmal zu Thorans Datenmessup kommen, wie würdest du denn jetzt Longevity-Biomarker definieren?
Was ist ein Biomarker? Wie viele gibt es?
Also Biomarker heißt ja erstmal nur, ich habe einen Stellvertreter. Das ist ein Molekül, es ist ein Datenpunkt, der in Zusammenhang steht mit der menschlichen Physiologie, der veränderbar ist zwischen Gesundheit und Krankheit und wo wir idealerweise mit der Macht der großen Daten zukünftig in der Lage sein werden, nicht nur Gesundheit, Krankheit am einen und anderen Pol des Spektrums zu differenzieren, sondern auch tatsächlich optimale Zonen zu definieren. Das ist auch so meine Hauptarbeit derzeit im Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns überlegen, wie können wir diese Biomarker, die Leistung, Gesundheit, Funktion repräsentieren, nochmal besser klassifizieren und einordnen, damit wir Klarheit schaffen, weil einfach da ist sehr, sehr viel wilder Westen gerade im Markt.
Ist das sowas wie, ist Ruhepuls ein Biomarker?
Das ist ein Biomarker. Du hast der Puls an sich ist ein Biomarker, aber genauso gibt es nicht aussprechbare Eiweißmoleküle, die auch Biomarker sind. Und es kommen ja jeden Tag neue dazu.
Okay.
Also du hast ja angefangen von diesen ganzen Körperflüssigkeiten, die man analysieren kann. Mhm. Dann haben wir die Informationen, die in den Zellen gespeichert ist. Das ist dann die Genetik, die auch theoretisch Biomarker sein kann und super relevant wird, mhm. auch in Zukunft relevanter werden wird. Dann wissen wir aber nicht, ob diese Gene an- und ausgeschaltet sind. Da gibt es dann nochmal die Epigenetik. Mhm. Die wird einem auch schon verkauft, als wüsste man, was man da tut. Ist aber in der Regel nicht so, weil wir noch gar nicht so richtig wissen, was man da tut und das besser einordnen. Genau das gleiche ist Mikrobiom. Also Stuhlgang ist natürlich auch versteckte Information mit unglaublich komplexen Daten, die sich da drin verstecken. Und da ist leider auch noch Wilder Westen. Es gibt noch keine internationalen Standards für, was brauchen wir denn alles an Markern und wie müssen diese Marker erhoben werden, dass das wissenschaftlich haltbar und genau ist.
Okay, also im Prinzip sind Biomarker Indizien, ne, ja. anhand man gewisse Tendenzen, Trends ablesen kann. Ja. So ein bisschen wie die Businesswelt und die Marketingwelt, das sind wie KPIs, ja, die man hat.
Genau, wir nennen das einfach Key Vitality Indikatoren, ah. wo wir sagen, du hast der Mensch, der sich in der Wirtschaftswelt bewegt, dem ist klar, es gibt KPIs, die ja. werden jedes Quartal neu gemessen. Und um denen so ein bisschen entgegenzutreten und in der gleichen Denke zu arbeiten, nennen wir das die KVIs, nämlich die Key Vitality Indikatoren.
Da kommst du doch direkt wieder in deine Welt an, oder?
Ja, also so wie ich es höre, auch in meiner Welt gibt es ganz viele KPIs. Ja. Ne? Es gibt KPIs, die sind weniger wichtig als andere, werden aber politisch hochgejubelt. Ja? Dann gibt es KPIs, vielleicht gibt es in der Gesundheit auch, das sind Vanity-KPIs. Ja? Das sind ja. Daten, die ausgespuckt werden, die aber eigentlich mehr oder minder nichts sagen. Ja. Ja? Und dann gibt es wie immer auch immer die Frage zwischen Korrelation und Kausalität. Hat das, ne? Ja. Beeinflusst das andere. In meiner Welt gibt es aber ein Haupt-KPI, leider. Ich weiß nicht, wie das in der Gesundheitswelt ist, aber das ist immer Umsatz. Ja, also Umsatz, ne, oder Profit ist immer der Hype-KPI. Gibt es das im Gesundheits- und Longevity-Bereich? Ist das dann Bio-Age, was gerade so Hype ist?
Wirst du bei 7 Experten, die du befragst, wirst du 7 unterschiedliche Antworten kriegen. Bei mir ist tatsächlich alles, mein gesamtes Arbeiten geht um menschliche Energie. Und für mich ist die Hauptwährung in diesem KPI, die du beschreibst, ist für mich Energie. Und weil das fließt alles zusammen. Mhm. Und das ist auch das, was wir versuchen halt an Menschen weiterzuvermitteln. Und deshalb ist eigentlich für mich eine der wichtigsten Wearables tatsächlich Garmin, weil die haben eigentlich dieses Bild der Body Battery geprägt, was ich ein super geiles Bild finde.
Ja, schön.
Und mit dem kann ich gut arbeiten. Ja. Weil du hast Energieräuber, Energiegeber. Und da Energie kann hoch und negativ sein, kann positiv und depressiv sein. Also es gibt in so 4 Quadranten, wie Energie sich entwickeln kann. Und wir versuchen halt von verschiedenen Betrachtungswinkeln da reinzugehen und Menschen Energie zu geben.
Verstanden.
Sehr gut. Dann haben wir die Basis mal gesetzt und gehört, wir können uns 1000 Werte jetzt angucken. Wir wollen ja auch so ein bisschen in dem Longevity-Kontext bleiben und da sind wir ja oft bei Dingen, die wir halt mit Wearables auch messen. Würdest du denn sagen, sind so die wirklich verlässlichen Parameter, wenn man jetzt vielleicht auch neu in dem Thema ist, ne? Viele Menschen beschäftigen sich hiermit, was sollte man denn mal als erstes tracken? Von mir aus auch gerne im Kontext eigener Energie. Ne? Ich finde das ein schöner KPI oder ja. KVI.
Genau, also die Basics sind, wenn du sagst, ich will mich gar nicht so wirklich tief mit diesem Thema auseinandersetzen, ist der Einstieg für mich immer der Ruhepuls oder wie verändert sich der Puls im Laufe des Tages? Und das ist so der Einstieg und so bauen wir das auch die Education und das Empowerment unserer Klienten. Weil das Spannende ist ja, die Wearables haben ja nochmal eine Hochzeit auch im internationalen Spitzensport durch die Covid-Pandemie gehabt, weil wir das als Frühwarnsystem verwenden können. Der Puls ist ein super Indikator, ob es mir gut geht oder nicht und ob ich Gefahr drohe, krank zu werden. Denn wenn ich in meinem Fließgleichgewicht bin, wir nennen das Homöostase, dann erreicht er so ein Plateau und da fühlen wir uns wohl, das ist unsere Komfortzone. Immer dann, wenn irgendwelche Stressoren dazukommen, dann geht er mal hoch und will aber wieder eigentlich zurück auf dieses ursprüngliche niedrige Plateau. Und wenn wir Dummheiten machen oder krank werden, dann verändert sich der. Und du kannst anhand deiner Whoop-Daten nicht sehen, ob du Covid gerade gekriegt hast oder ob du gesoffen hast. Die sehen gleich aus. Das heißt also.
Das stimmt, das kann ich beurteilen. Deswegen kriege ich auch keinen Alkohol mehr. Das sieht nämlich schlecht aus.
Das ist wahnsinnig ernüchternd im wahrsten Sinne des Wortes.
Es ist crazy, wie krass Alkohol. Ja. 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 Boah, Schlecht, Leute, schlecht.
Ja. Und da helfen halt einfach genau diese einfachen Tools, um einfach auch diese Dummheiten zu identifizieren. Also auf was reagiere ich? Es gibt auch Sachen, die ich nicht vertrage. Also Lebensmittelunverträglichkeiten kann ich auch am Puls sehen. Mhm. Wenn ich in Ruhe da sitze und plötzlich mein Puls an die Decke geht, dann ist da was drin, was ich nicht so richtig will.
Mhm. Und jetzt hat Thoran berichtet, Werte unterscheiden sich, auch der Puls oder Herzratenvariabilität?
Also wenn du die Hersteller geben dir alle auch einen Wert, den sie Ruhepuls nennen.
Ja, ja.
Resting Heart Rate. Und es gibt keine internationale Definition, was der Ruhepuls ist. Und wir nehmen einfach immer als Vergleich den niedrigst gemessenen Puls, den die da auflisten und verfolgen den Trend. Aber der unterscheidet sich tatsächlich um 3 der 4 Schläge, was man eigentlich nicht haben will.
Eigentlich nicht.
Aber das liegt daran, alle brauchen das Wichtigste bei einem Wearable ist das Data Rejection Model.
Mhm.
Welche Daten, die gesammelt werden oder aufgezeichnet werden, sind ziemlich sicher Datenmüll.
Ja.
Weil plötzlich durch Bewegungen in der Haut, Streulicht, plötzlich der Sensor nicht so funktioniert, weil der misst ja gar nicht die Ströme, sondern diese Sensoren, die der Thoran trägt, die messen ja eigentlich nur den kapillaren Blutfluss an der Oberfläche. Und immer dann, wenn das Licht absorbiert wird und nicht reflektiert wird, dann ist da wahrscheinlich gerade ein Stück Blut vorbeigeschwommen.
Mhm.
Und das ist halt nicht so genau wie wirklich dieses feinste Zickelzackel, was wir, die elektronischen Signale, die dann das EKG sind, ist halt nur nervig, EKG aufzuzeichnen.
Aber ja, die Daten unterscheiden sich.
Auch und beim
die
Daten,
ja, genau. Und auch, ich sag mal, die Belastung meines Herz, glaube ich, wenn es mein Herz ist, ne, unterscheidet sich. Also es gibt ja dieses Zone 1, Zone 2, Zone 3 und sowas, ne? Also auch da habe ich Varianzen. Was dieses Band als Zone 2, ja, also leichtes Anschwitztraining sieht und dieses Band. Also leider nicht deckungsgleich.
Ja, das sind alles Algorithmen.
Ja.
Und da muss man sich auch so ein bisschen mit auseinandersetzen, um zu verstehen, wie kommen die denn zu diesen Rückschlüssen und Informationen, die die in die App spielen.
Und was kannst du uns berichten zur Herzratenvariabilität? Die hört man ja oft auch in dem Kontext. Und die führt ja bei Leuten oft zu Verunsicherung, weil man die ja doch, du sagst mir deine, ich sag, oh, meine ist ja viel höher. Und das macht ja oft Stress. Hm? Ja. Also ist das auch was man gut untereinander vergleichen sollte oder?
Es gibt auch lustigerweise keinen internationalen Standard, was als HRV, Herzratenvariabilität, ausgespuckt wird. Mhm. Da hat auch jeder seine eigene Methodik dazu gefunden. Man muss sagen, es gibt 3 generelle wissenschaftliche Methoden, wie man sich der Herzratenvariabilität nähert. Das eine sind einfach nur, ich zähle die Abstände und teile die durch 50, durch 30 oder sowas. Und dann kriege ich eine Zahl in Millisekunden. Das ist ein mathematisches Modell. Dann gibt es nochmal ein geometrisches Modell. Das finde ich eigentlich das Bessere. Und je länger der Zeitraum, wo wir gemessen haben und Punktewolken uns anschauen, wie groß ist die Streuung der Abstände der Herzschläge zueinander, das ist dieses geometrische Analysieren von HRV, finde ich fast das wissenschaftlich haltbarste. Und dann gibt es nochmal diese spektrographischen Analysen. Jetzt wird es sehr mathematisch und Physik. Und ich habe wahrscheinlich außer den Touren alle verloren im Raum. Aber
selbst
das,
mich.
Selbst dich. Aber diese Spektralanalysen, die eignen sich super zum Coaching, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat. Und das haben die Österreicher gemacht und hatten das Lebensfeuer daraus dann abgeleitet. Und es sind ganz schöne Grafiken, die da rauskommen, wo man sieht, was stresst mich, was bringt mich in die Erholung und wie gut schlafe ich.
Also du würdest schon sagen, man kann es gut nutzen, individuell.
Ja.
Aber aus meiner Erfahrung ist es nicht gut, dass wir unseren Wert uns nennen und uns vergleichen. Sondern
ist nicht, überhaupt nicht. Du kannst dich immer nur mit dir selber.
Sehr genetisch auch, ne? Das ist ja irgendwie auch nochmal eine genetische Komponente gibt.
Und das ist ja auch ein Teil von Longevity, dass wir sagen, wir machen jetzt nicht große Evidence-Based Medizin mit statistischen Mittelwerten, sondern wir machen N gleich 1. Also wir wollen Fallstudien für das Individuum haben, weil am Ende des Tages heißt du nicht Max Mustermann und du wirst auch nicht 2,3 Kinder kriegen, Anne.
Das ist ja auch die große Vision, eine personalisierte Medizin, N gleich 1. Also tatsächlich ist genau das, was du beschreibst, ja auch so ein bisschen mein Thema, ne, dass ich dann doch manchmal meine Daten auf Social poste und dann andere Leute ihre Daten posten und ich denke mir, wie kannst du so eine hohe Herzfrequenzvariabilität haben? Das ist doch, bist du ein Top-Athlet oder was? Ja. Das sind aber unterschiedliche Sachen. Aber man kann schon eher sagen, Ruhepuls niedrig ist gut. Ne?
Ruhepuls niedrig ist super.
Und hohe Herzfrequenzvariabilität ist auch gut. Ne?
Genau.
Also so, das ist. Und blöde Frage, aber es hören ja auch Leute zu, die mir folgen und keine Ahnung haben. Ist Schwankung gut oder schlecht? Also ist das gut, wenn quasi, ne, wenn du ganz hoch und ganz niedrig kannst, im Sinne von, wow, guck mal, der kann wie so ein Stretchband das schaffen, ja? Oder ist es besser, wenn du so ein Mensch bist, der so konstant nicht gestretcht, nur die Mitte?
Also, nein, also wir sind als Organismen zum Oszillieren vorbereitet und ich bin ein großer Fan vom Oszillieren, also strategisch hoch und runter. Und nur wenn du beides kannst, bist du ein guter Typ.
Okay, gutes Learning. Also ja. Ne, wir wissen, also ne, ich finde.
Da bist du happy mit deinen Werten, oder?
Ich hab teilweise sehr niedrige Werte und jetzt fühle ich mich signifikant besser damit, weil ich keine Ahnung, was oszillieren heißt, ja. Aber
oszillieren, du hast halt einfach, selbst in dem 24-Stunden-Rhythmus hast du natürliche Energiehochs und natürliche Energietiefs.
Ja.
Weil einfach alle 90 Minuten irgendwas in unserem Körper sich verändert. Hormone werden ausgeschüttet, werden wieder eingefangen. Dann kommen Neurotransmitter dazu, werden wieder abgebaut. Also es ist so ein ständiger Wechsel. Und idealerweise findet man so diesen Biorhythmus, dieses rhythmische Hoch- und Runterschwingen. Das ist auch, glaube ich, super wichtig für Longevity, dass wir versuchen, im Einklang mit unserer inneren Uhr zu schwingen.
Und noch irgendwelche Werte, wo du gesagt hast, hey, wieso unterscheiden die sich so doll? Gibt es da noch Fragen, die du hattest aus dem Steinerfeld-Studio?
Ja, also ich sag mal, was mich am allermeisten ärgert, ist, dass die Schlafwerte differenzieren. Ne? Also das finde ich schon auch blöd, weil ich jemand bin, der den Daten überproportional viel Glauben schenkt. Das heißt, wenn dann da steht, dass ich nicht so viel Tiefschlaf habe, dann, obwohl ich auch immer den Ratschlag von Anne bekomme, hör auf dich selber, dann gehe ich davon aus, dass ich wenig Tiefschlaf habe. So, ne?
Nein.
Und dann hört man ja auch immer wieder, naja, Thorn, also ob du Tiefschlaf oder REM oder sowas hast, so, das ist alles jetzt nicht so präzise.
Genau, ist ein bisschen besser als Münze werfen.
Ja,
das ist sehr,
dass du das müssen wir
rausschneiden, das deprimiert mich zu sehr. Ja?
Bitte drin lassen. Und das muss Lutz kennt ja sau mit dem Thema Schlaf aus, ne? Das ist ja auch eins deiner Kernthemen.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht machen wir jetzt den Schwenk zum Thema Schlaftracker, weil ich finde es mega wichtig, dass du vielleicht nochmal einordnest. Was können wir messen? Also, wir können messen, ob wir schlafen oder wach sind, aber
ja. Wie misst ihr das, ehrlich? Also ich check, weil ich da Rapid Eye Movement, dieser REM-Schlaf,
genau.
Der ist ja nicht an meinen Augen befestigt, ne?
Genau. Ja. Also du musst ja natürlich sagen, das sind jetzt alles Annäherungen, weil wir natürlich die Schlafmedizin bewertet die Schlafphasen anhand der Hirnströme, die super reproduzierbar sind. Und so wurde Schlaf definiert in diesen unterschiedlichen Tiefegraden vom Wachzustand, Rapid Eye Movement, Non-REM 1, 2, 3. Und Non-REM 3 ist der Tiefschlaf, den wir brauchen für die körperliche Regeneration. REM-Schlaf ist für die psychische Regeneration und emotionale Regulierung und so ein bisschen Lernen. Und das sind wiederkehrende Muster in diesem Elektroenzephalogramm. Das sind also Hirnströme, die abgeleitet werden. Und die Wearables können nur annähern, weil es Phänomene gibt, die korrelieren mit diesen Schlafphasen. Nämlich, wenn ich sehr tief schlafe, dann geht mein Puls runter, die Atmung geht runter und die finden einen Rhythmus. Die schwingen sich ein. Auf jeden Atemzug folgen ziemlich genau 4 Herzschläge. Dieser Algorithmus funktioniert super bei den mäßig fitten Menschen. Bei den sehr fitten Menschen, wenn der Puls unter 48 fällt, dann geht das gar nicht mehr. Da wird der Tiefschlaf nicht erkannt, weil du nicht so langsam atmen kannst, wie dein Herz schlägt. Also wenn du fitte Ausdauersportler hast, die kriegen in der Regel viel zu wenig Tiefschlaf attestiert, weil der Algorithmus für eine Normalbevölkerung gemacht wurde. Und es gibt halt einfach immer Outlier, die da rausfallen.
Aber dann sollte es bei Touren ja eigentlich noch gut funktionieren.
Ja, Touren ist eine Maschine, ne? Das heißt deshalb.
Ihr werdet sehen.
Noch, habe ich gesagt.
Genau, und beim REM-Schlaf ist es eine Dissoziation zwischen Atmung und Puls und dann sieht man so lustige Zickzackkurven. Man bewegt sich dann nicht mehr, im Tiefschlaf bist du gelähmt und bewegst dich nicht und beim Traumschlaf bist du gelähmt, aber es gibt so Schwankungen vom Puls und der HRV. Mhm.
Und wie genau, also wie präzise wird
es
sein?
Es ist einfach die...
Also Münze werfen sie ja 50-50.
Genau,
ne?
Und die Wearables können derzeit so mit einer Messgenauigkeit oder Reproduzierbarkeit der Werte liegst du so bei 65%. Was sie sehr gut können, ist die Unterscheidung zwischen Wachsein und Schlafen. Das ist mittlerweile bei über 80%. Obwohl du
manchmal denke ich,
wenn du auf der Couch liegst und gechillt irgendwie eine ruhige Netflix-Doku anschaust, dann wird das auch schon als Schlaf erkannt.
Ja, oder und manchmal, wenn du so einen Mini-Nap versuchst, dann wird es nicht. Also ich finde es auch
tricky.
Aber okay, ist es denn
such
trotzdem
dir den aus, der besser ist.
Ja, mach ich eh. Ja. Das ist Cherry-Picking. I can do it. Ist es denn trotzdem hilfreich, ne, wenn man nur auf sich selber guckt, zu schauen, dass der Schlaf besser wird? Also gibt es irgendetwas, woraus ich Glücklichkeit ziehen kann, wenn ich sehe, dass mein REM- und Tiefschlaf über die Woche besser geworden ist?
Genau, also der Datentrend ist immer okay.
Okay.
Und da würde ich auch drauf gehen. Und ich würde
also wir können den Podcast weitermachen, ich muss nicht aufhören.
Du musst es nicht aufhören, du musst ja die Dinger nicht wegschmeißen, du musst dich auch nicht in die Depression stürzen, weil die du kannst auch einfach erstmal nur schauen, schaffst du es, deinen Puls auf den niedrigsten Wert runterzubringen in der ersten Nachthälfte. Das ist auch schon ein Zeichen von einer guten Nacht. Und dann auch schauen, wie sind die Wachphasen? Und es geht ja darum, was sind die üblichen Räuber? Du hast entweder, trinken die Menschen abends Alkohol, da sieht man an der Pulskurve noch, wie lange ist mein Körper mit der Entgiftung beschäftigt und das macht einfach keinen Sinn. Du musst einfach früher Alkohol trinken, damit du nüchtern ins Bett gehst, damit es einfach nicht dein Schlaf zerschießt.
Der Bayer macht gern früh shoppen.
Genau.
Oder Hashtag halt einfach Daydrinking.
Daydrinking, genau. Also, ich bin ein super Advocate of Daydrinking.
Stimmt.
Und dann auch schauen, dass ich viele Menschen nervt es, wenn sie nachts zwei oder dreimal pieseln müssen. Und dann muss ich halt einfach strategisch dehydrieren, einfach abends ein bisschen weniger trinken, damit ich halt nachts nicht raus muss.
Ich muss auch zweimal die Nacht pipi.
Ja.
Okay.
Guter Impuls.
Lieber einmal. Ja, okay. Abends Kreatin nehmen. Ist auch ein lustiger Hack, dass man mal schaut, weil Kreatin bedient ja so ein bisschen Wasser. Und wenn du abends nochmal 3, 4, 5 Gramm Kreatin einschmeißt, kann das sein, dass du einmal pieseln erspart bleibt.
Okay. Also Schlaf ist auf jeden Fall ein wichtiger Indikator, ein Biomarker.
Monsterindikator. Ja.
Top 5, Top 3?
Top. Also, okay. Genau. Also Entzündung ist auch Endgegner, also Entzündungsmarker im Blut. Die Leute, die Entzündungsmarker im Blut haben, schlafen aber auch schlechter. Ja. Dann würde man beides erkennen.
Stichwort Blut. Ja. Ne? Ist ja gerade super on vogue und in. Mhm. Und ehrlicherweise auch ein großer Teil von was sowohl Performance als auch Years auch eint. Ja. Ne? Die Danke an unsere Sponsoren, ne? Die diesen Podcast auch ermöglichen. Was guckt man sich im Blut eigentlich an? Ja, was dann auch, ne? Also ich dachte immer, Biomarker wäre immer Blut, ehrlicherweise. Ich habe jetzt verstanden, dass Biomarker eigentlich alles ist, ne? Alles. Was man will, was es sein kann.
Alles, was Leben repräsentiert. Genau.
Und ich habe jetzt beim Blut gelernt, so, da kann man zum Beispiel irgendwie Stress ablesen, ne? Cortisol oder sowas. Ja. Ne? Was ist so im Bereich Blut biomarkermäßig relevant?
Okay, also das war so auch mein Triggermoment in der Medizin, wo ich nochmal auch Medizin anders gesehen oder verstanden habe, ist in Systemen denken. Mhm. Und ich habe es im Studium nicht beigebracht bekommen. Mhm. Zum Schluss beim Examen fügt sich das Wissen mal so ein bisschen zusammen, diese Puzzle-Bull-Stücke. Aber ehrlich verstanden habe ich, oder jetzt aus dem Alter heraus, würde ich sagen, habe ich das die ersten 20 Jahre meines Arbeits nicht verstanden. Und es kam ein Typ aus den USA, Jeffrey Bland, ist so der Gründer der funktionellen Medizin. Und der hat eine Simplifizierung geschaffen, die für mich wirklich augenöffnend war. Der hat 7 Körpersysteme identifiziert, an denen man sich entlanghangeln, ob es dem Menschen gut geht oder nicht. Und so würde ich auch das Blutbild aufsetzen in verschiedene Körpersysteme, die ich da ableiten kann. Und das erste ist natürlich die blutbildenden Systeme, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, um zu sehen, ist da alles im Lot oder trinken die Leute zu wenig oder sind die Blutkörperchen so groß, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass sie ein bisschen Eisenmangel haben. Das ist wieder ein Indikator, auch wo man sofort actionable gegengehen kann, weil einfach ganz viele Frauen, die menstruieren, laufen rum mit ziemlich miesen Eisenwerten. Und ganz vielen Frauen würde es so viel besser gehen, würden so viel mehr Energie haben, wenn wir den Eisenmangel rechtzeitig aufdecken würden. Und da würde dann halt zum Blutbild dann dazugehören die Mineralstoffe. Und da kann man auch die Metalle mit dazu zählen, nämlich den Eisenstoffwechsel. Mhm. Den würde ich auf jeden Fall immer mitmachen. Und ich bin kein großer Fan vom Serum Eisen, sondern ich würde immer über den Eisenspeicher des Ferritin gehen. Und gerade wenn man jetzt nicht so viel Geld investieren will in die Blutbilder, kann man Sachen auch sparen und erstmal schauen, ist denn von diesen KPIs, welche dabei? Und da gehört für mich Ferritin dazu. Mhm. Dann gehört auf jeden Fall dazu der Entzündungsmarker, hochsensitives CRP. Das ist so für mich das, wo wir auch die größten Aha-Erlebnisse haben, weil je älter du wirst, desto häufiger ist es, dass irgendwie Zahnfleisch ein bisschen entzündet ist, die Nasennebenhöhlen ein bisschen vor sich hingammeln oder doch irgendwas ist, was so leichte chronische Entzündungen am Laufen hält. Und die gilt es so früh wie möglich aufzudecken.
Ja. Ist ja auch, glaube ich, so eine der Grundmissionen der Longevity im Lifestyle-Bereich, dass man diese inneren Entzündungen bekämpft.
Genau, weil das ist ja, wenn du Longevity anschaust, gibt es ja diese 12 Hallmarks of Aging und das Inflammaging, also Entzündung als Alterungstreiber, ist halt brutal relevant. Und da können wir jetzt auch schon mit wenig Geld super gegengehen.
Ja, kannst wenig Geld, das ist immer so ein Thema zwischen Anne und mir so. Wir haben immer auch unterschiedliche Definitionen, was, ne? Wer wie viel, was ist es, 5 Euro, 21 also, Euro?
Hochsensitives CRP kostet ungefähr 20 Euro, 25 Euro.
Okay, krass.
Genau, also es ist tatsächlich, du musst.
Krass viel oder krass wenig?
Ich finde es affordable.
Genau.
Also dafür, dass es so wichtig für ein Leben ist.
Yeah. Ja, genau. Genau, also ist ja jetzt ein bisschen was anderes als. Nur Wearables und Sauna, also einmal Sauna quasi.
Nicht ganz, eine Sauna.
Stimmt, also, Sauna kostet ein bisschen mehr.
Ja, ist ein bisschen teurer geworden. Also, aber ich meine, es ist also auf jeden Fall eine Investition, die ist ja machbar.
Genau, also das ist tatsächlich, und da gehört auch dazu, dass wenn ich nicht übergewichtig bin, keine Energieschwankungen haben, dann kann ich mir am Anfang auch zu so Sachen wie HbA1c, so ein Zuckermarker, wo Hanno, Ann und ich super gläubig sind, dass das relevanteste Marker überhaupt ist.
HbA1c?
HbA1c ist für die steht für die Stoffwechselgesundheit. Und das macht Sinn, auch im Leben so früh wie möglich, wenn man es sich leisten kann, zu messen, um zu sehen, bin ich stoffwechselkompetent und stoffwechselgesund, weil die Typ-2-Diabetes-Pandemie ist viel schlimmer als alle Infektionserkrankungen dieser Welt, weil die dramatisch auf dem Vormarsch ist und gesamte Welt. Die Chinesen hatten das lange Zeit nicht und erst seitdem sie sich geöffnet haben für den Westen, haben sie alles aufgeholt und die Anzahl der Typ-2-Diabetiker geht durch die Decke und noch schlimmer sind die ganzen die ganze arabische Welt. Da ist es nochmal viel, viel schlimmer.
Gut, Stoffwechselgesund heißt, also ich kenne das so aus den jüngeren Jahren, wenn jemand dünn war von Natur aus, sagt man, oh, du hast einen guten Stoffwechsel, ja. Und dann macht man immer Witze darüber, dass man öfter auf Toilette muss.
So, genau.
Ja? Ich gehe davon aus, dass ihr mehr meint als oft auf Toilette zu gehen.
Genau,
ja?
Genau. Also das oft auf Toilette, das ist immer noch so ein Tabuthema. Ne? Also Stuhlgang ist immer noch sowas, da redet man nicht so gerne drüber.
Tuan schon.
Du, okay, ja gut. Dann be my guest. Ne? Aber
nein, ich finde, ich habe irgendwann gelernt, dass das auch ein Biomarker ist, ein gutes Indiz, ne, an dem man halt auch viel erkennen kann.
Und es gibt sogar eine super einfache Klassifizierung für Stuhlgang, die Bristol Stool Chart, die man einfach googeln kann. Und da gibt es 7 Typen von Stuhlgang und nur 2 davon sind tatsächlich mit Gesundheit vereinbar.
Ja, so eine Uhr.
Ja, und das ist echt ganz witzig. Und das habe ich auch vorher noch nie gesehen. Ja. Und also Stuhlgang ist auch relevant und dann bei der metabolischen Gesundheit würde ich auch so Sachen wie Fettstoffwechsel dazu zählen, nicht nur Cholesterin beim Hausarzt, sondern auch tatsächlich auch nochmal genauer auf die Triglyceride eingehen und diese Neutralfette sind nämlich auch immer so ein Marker, ob ich denn okay esse oder ob ich ständig zu viel Kohlenhydrate futtere oder ständig mehr Energie futtere, als ich verbrauche.
Okay.
Und dann hast du so die Entgiftungsfunktion, Leber-Niere sollte man testen. Das ist aber billig, also Leber- und Niere-Tests sind saugünstig. Und dann kannst du noch vor allen Dingen die Hormonaktivität messen von der Schilddrüse. Das ist so bei ganz vielen Frauen relevant.
Da hört man oft eine Schilddrüsenunterfunktion.
Genau, und da ist immer so ein bisschen schade, da wird auch am falschen Ende gespart, wenn Menschen so ein bisschen Painpoint haben mit entweder friere ich oder ich schwitze die ganze Zeit. Dass man sowohl eine Unterfunktion als auch eine Überfunktion nicht so richtig oft erkennt. Und Vitamin D halt jetzt im Winter. Jetzt in den Wintermonaten ist so der Klassiker, wo ich meine Patienten einbestelle. Denn wir sagen, mach das auf jeden Fall einmal im Jahr. Mhm. Und der beste Zeitpunkt ist in den späten Herbst, frühen Wintermonaten, weil dann können wir genau sehen, wie gut der Sommer war. Weil wenn ich nämlich viel draußen bin und du, wo du jetzt dein Leben auf den Prüfstand stellst, schau doch einfach mal, wie viel Sonnenlicht du abkriegst. Und wenn du alles richtig machst, brauchst du kein Vitamin D schlucken.
Mhm.
Und wenn das aber nicht reicht, dann müssen wir supplementieren. Und dann testet man am besten jetzt, wo es draußen einfach zu wenig Sonne gibt, dass wir selber Vitamin D produzieren. Weil in den Wintermonaten müssen wahrscheinlich alle supplementieren.
Genau, wir üben immer messen, machen, messen, bevor wir supplementieren, ne?
Ja.
Also, was so deutlich wird, es ist unzählige Marker, ne? Wir könnten ewig drüber reden. Ich meine, ich finde es gut, auch nochmal zu verstehen, es gibt so Systeme, in denen man denken kann, so gehen wir ja auch dran vor. Man macht eine kleine Anamnese, guckt ein bisschen, was war jetzt los,
ja.
Wo ist vielleicht ein Symptom, ne? Stichwort Schilddrüse, Eisenmangel. Und ne, das ist ja so sehr, dann schon sehr medizinischer Blick darauf, dann auch zu gucken, wie können wir irgendwie herangehen. Ne? So zu diesem, ich glaube, diese Blutbiomarker, das ist nochmal ein. Da könnten wir nochmal ganz schön in die Tiefe gehen.
Das sind zwei Podcasts.
Ja, also mindestens wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube,
was die Leute mitnehmen können, dass man für 20 Euro schon mal gute Learnings bekommt. Ne?
Genau, also du kriegst tatsächlich, also die sind leider, die guten Marker sind fast alle bei 20 Euro, aber man kann das ja auch wirklich sich aufteilen.
Ja.
Je früher man anfängt und je früher man weiß, habe ich Potenzial für Veränderung oder nicht, desto besser.
Genau, da ein gutes Invest, denke ich, ein bis zweimal im Jahr da wirklich ne, zu messen. Würde ich auch jedem und jeder empfehlen, bevor man sich irgendwas kauft, irgendwas hinzunimmt von Supplements oder dass auch mal ein Ausgangswert ganz gut ist. Was ich, glaube ich, noch einen Wert finde, der total viel rumschwirrt, der super wichtig ist. Warum lachst du?
Ich weiß, was kommt.
Ja, weiß ich, bin ich gespannt. Der wirklich auch ja oft so gepostet wird und wo so auch irgendwie die Sportler ganz vorne dabei sind, VO2 Max. Wie ordnen wir das ein? Können wir das gut messen? Reichen so Variables? Müssen wir da nochmal uns in die Years-Klinik setzen und nochmal ein bisschen strampeln? Also was ist so deine Erfahrung?
Also ich lache mich ja tot darüber. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, das VO2 Max mittlerweile Gehör kriegt, weil das mache ich seit, ich teste VO2 Max seit locker 25 Jahren.
Mhm.
Und das war nur für eine kleine Elite interessant, nämlich für die Spitzensportler, die das brauchen.
Ja.
Und die allermeisten Spitzensportler haben es gehasst, weil ich komme selber aus dem Basketball, war Mannschaftsarzt der Eishockey-Nationalmannschaft und die müssen jedes Jahr diese Leistungstests machen. Aber die machen einen sinnfreien Laufband- oder Fahrradtest, wo VO2 Max erhoben wird. Aber das sind gar keine Ausdauersportler, das sind Intervallsportler.
Mhm.
Und für die ist es tatsächlich, die müssen es machen, weil das der Verband vorgibt, weil das alle olympische Verbände, alle Olympiakader müssen regelmäßig das machen.
Mhm.
Nicht unbedingt immer mit Sinn und Verstand, aber es wird gemacht. Und aber das ist eine super Einordnung über die Leistungsfähigkeit meines Herz-Kreislauf-, Gefäß- und Atemsystems. Das steht ja dafür, so ist es die PS-Leistung deines Herzens.
Mhm.
Also wenn man, das hat der Percy Marshall mal gesagt, das ist so die schönste Vereinfachung. Wofür steht VO2 Max?
Mhm.
Das ist die PS-Leistung deines Herzens. Und je höher, desto geiler. Und das Schöne ist, VO2 Max hat einen super Wettervorhersagencharakter. Ich weiß genau, wenn ich heute diesen Wert nicht habe, brauche ich in 5 Jahren nicht mehr Urlaub in Südtirol buchen, weil mir der Kaiserschmarrn nicht mehr schmeckt, weil ich oben nicht lebend ankomme. Und das ist super, weil ich habe wirklich so eine super Motivation.
Ich habe super schlechten VO2 Max. Ja.
Jetzt mach ihm keine Angst.
Noch? Das heißt, jetzt wir wollen ja sensibilisieren, dass VO2 Max tatsächlich relevant ist, weil das ist deine Autonomie. VO2 Max ist der Marker, wie autonom wirst du die nächsten 20, 30 Jahre verbringen.
Aber erklär nochmal, wie misst man den? Also wir müssen uns doch auf so ein Rad setzen, alle in der Klinik, oder?
Nein. Also das ist, natürlich ist die Definition dieses Markers, wie viel Milliliter Sauerstoff kann ich pro Minute und pro Kilogramm verwerten.
Mhm.
Das ist jetzt genauso komplex wie die Spektralanalyse des HRVs, aber es repräsentiert natürlich, wie gut bin ich da drin mit dem, was ich vorher gegessen habe und als Energie gespeichert habe, wenn ich dann atme, wie kann ich dann Arbeit damit verrichten? Und je mehr Arbeit ich verrichten kann, je schneller ich laufen kann, je weiter ich laufen kann, desto besser.
Mhm.
Und das leuchtet irgendwie jedem ein. Und ja, man kann das wissenschaftlich genau im Labor messen.
Ja.
Und ich habe, seitdem diese Bücher zu Longevity draußen sind und mein Name immer mal mit VO2 Max in Verbindung gebracht wird, kommen jede Woche mehrere Menschen aus der ganzen Republik ins bescheidene Rosenheim getingelt, um sich auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband zu challengen. Und das mache ich total gerne.
Mhm.
Aber du kannst auch genauso gut einfach einen Cooper-Test machen. Der Cooper-Test ist ein 12-Minuten Ausdauerlauf und du kannst danach ziemlich auch bewerten, ist meine VO2 Max gut oder schlecht. Und die Cooper-Werte kann man tatsächlich mit Vergleichstabellen auch umrechnen in VO2 Max. Und mein Lieblingstool für die Menschen, die nicht mit Trainingszonen arbeiten, ist ein Sensor aus Dänemark. Und das finde ich immer noch legendär, wie diese Geschichte ist. Das ist ein Erdbebensensor. An der Universität in Dänemark sind Geologen auf die Idee gekommen, wir trinken mal ein Bier mit den Kardiologen und erklären denen, hör mal, wenn ich dir einen kleinen Erdbebensensor auf die Brust klebe, dann könnte das doch sein, dass wir damit die VO2 Max eher annähern können. Denn der Herzschlag ist, wenn der ruhig und kräftig ist und die Atmung auch ruhig und kräftig ist, dann wird das doch wahrscheinlich für irgendwas stehen. Und ja, die Korrelation von diesem Vibrationsalarm auf dem Brustkorb mit der VO2 Max ist tatsächlich erstaunlich hoch. Und wir haben gar keine falsch positiven Werte. Das heißt, Menschen, die falsch zu gut wegkommen bei diesem Test. Nur wenn sie ein bisschen gestresst sind und den Puls nicht runterkriegen, dann werden sie fälschlich negativer eingeordnet, was ja ganz förderlich ist, weil sie sind so motiviert, an sich zu arbeiten.
Aber was muss ich ertragen oder tracken, wenn ich einen Cooper-Test mache? Was brauche ich dafür?
Du brauchst eigentlich gar nichts. Du musst nur wissen, wie weit bist du gekommen. Also du kannst auf den Sportplatz gehen, okay, und Runden zählen und in 12 Minuten so weit laufen, wie du kannst. Mhm. Und das ist theoretisch, Aura hat einen 6-Minuten-Gehtest eingebaut bekommen. Ja. Es gibt für die sehr unfitte Bevölkerung gibt es einen 6-Minuten-Gehtest, wo man auch Meter analysiert und den VO2 Max umrechnet. Und das geht auch alle, Whoop hat jetzt auch einen VO2 Max an Annäherung mit drin, Apple Watch, alle können das, weil sie mit Werten arbeiten, die schauen, wie bewegst du dich, wie schnell bewegst du dich, Fahrrad oder zu Fuß, und dann können die annähern, wie korreliert das denn mit VO2 Max.
Und Thema Wettervorhersage, du würdest jeder Person, die ein bisschen jetzt Gesundheits- und Longevity interessiert ist, sagen, das ist ein Marker, den solltest du schon mal bei dir messen.
Genau, also vor allen Dingen bei den Menschen, die jetzt nicht so super körperlich aktiv sind. Ja. Ne? Das heißt, weil das ist wirklich das, was mir die größte Lebensqualität raubt und Healthspan sofort auf null runterbringt, ist, wenn ich meine Autonomie verliere. Mhm. Mhm. Und da gehört neben der VO2 Max auch noch die Griffkraft mit dazu. Mhm. Das sind so die...
Da das jetzt schon so eine geile, nerdige Folge schon ist, ne, mega... Dann noch eine Frage, weil ich habe auch diesen VO2-Max-Wert in der Years auch getestet und ich habe auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was auch so rumschwirrt, Anne, ist Griffkraft.
Ja.
Ja, also es gibt man soll sich an so eine Klimmzugstange hängen, aber gar nicht Klimmzüge machen, wo ich eigentlich relativ gut bin, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, aber nur so hängen, ja?
Dead hang. Ja.
Wieso ist Griffkraft ein Marker für ein gutes, langes Leben?
Ja, du kannst es auch isolieren und tatsächlich mit einem Dynamometer einfach nur die Griffkraft messen. Das geht noch schneller, musst du dich gar nicht so lange quälen und da hängen. Weil natürlich die Muskulatur ein aktives, bioaktives Gewebe ist, die Botenstoffe bereitstellt. Und je mehr Muskelmasse du hast, desto besser ist es für Blutdruck, desto besser ist es für die Prophylaxe von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen. Und das sind alles Korrelationen, das sind keine Kausalitäten, das sind Korrelationen. Und du kannst ja die Griffkraft sehr einfach isolieren. Das ist viel einfacher und weniger verletzungsanfällig als maximal Bankdrücken oder Beinpresse. Und deshalb musst du auch nicht Klimmzüge machen, weil das ist für die Damenwelt nicht so richtig machbar, weil ganz viele Frauen können einfach aus biomechanischen und hormonellen Gründen nicht so viele Klimmzüge. Und das ist einfach ein super isolierter Stellvertretertest für Muskelkraft insgesamt. Also es ist jetzt auch nicht sinnlos, also es wäre dann auch sinnfrei, sich nur noch mit Deadhang zu trainieren, um die Griffkraft zu optimieren. Ja. Du willst natürlich idealerweise die großen Muskelgruppen arbeiten lassen, und das sind Beine, Gesäß, Rumpf.
Okay. Aber auch für dich ein relevanter.
Ja, super.
Okay. Auch sehr günstig, ne?
Ja. Easy. Also und schnell gemacht und vor allen Dingen super schnell.
Also beides schon gemacht, also hängen und das Ding ist super hart, weil du das Gefühl hast, das gibt gar nicht nach. Ja, du musst richtig heftig drücken.
Genau. Und das, was ja unser Ding ist, dass wir aus diesen Werten Perzentilen bilden. Das heißt, du kriegst nicht nur eine Zahl, sondern wir vergleichen dich mit allen anderen Männern in deinem Altersband.
Und da lacht er. Und war das gut?
Ja, genau. Und dieses Denken in Perzentilen. Das macht die Medizin super bei der Kinderheilkunde. Und sobald wir aus dieser letzten Untersuchung raus sind, werden wir nicht mehr verglichen, was schade ist.
Und war deine Werte? Warst du happy?
Anne, du kennst die Antwort.
Nee, ich kenne die Antwort nicht, weil deine Greifkraft, ich kenne doch nicht alle deine Werte.
Also ich sag mal so, in allen Bereichen es geht. Ne? Also ich bin in diesen Perzentilen, gibt es Bereiche, wo ich im oberen im oberen Bereich bin, aber die Mehrheit ist eher so, ich sag mal, oberes Mittelfeld. Ja, und dann gibt es ein, zwei Bereiche, wo ich gegen den Abstieg spiele.
Ja, spannend. Ja, so gut. Immer Luft noch, deswegen sitzen wir hier, ne? Wollen
aber hat
lernen.
Sich motiviert, ist ja die wichtige Frage. Weil für mich ist ja der Knackpunkt, schaffen wir es in der Longevity mit den Zahlen, Daten und Fakten, die wir generieren, dein Verhalten zu verändern? Weil das ist ja der Knackpunkt.
Ich finde, motiviert ist genau das richtige Stichwort. Ne, weil ich, so ein bisschen so mein Lied, was ich immer singe, ich finde, dass alles, was rund um Gesundheit stattfindet, muss immer um das Thema Motivation gehen. Ne, Motivation im Idealfall auch irgendwie so eine spielerische Art und Weise, weil aktuell ist es immer, Gesundheit ist Verbote, Restriktion, ne, es hat immer so eine ernste Note, sogar die coolen Sachen wie Gaming heißen dann Serious Games oder sowas. Ja, das, also wenn das Serious draufsteht, motiviert ja keinen Menschen, deswegen bin ich ein Fan davon, generell in Motivation zu denken. Und klar, mich motiviert das total. Ja. Also mich motiviert das, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, ne? Meine Daten auch zu vergleichen. Mich motiviert das auch zu sehen, dass ich, na, also ich sag mal, oberes Mittelfeld ist jetzt, und das ist jetzt vielleicht eine toxisch-männliche Eigenschaft, die ich über die nächsten Monate ablegen werde. Ja, aber so oberes Mittelfeld ist nicht mein Anspruch. Ne? Also ich will natürlich auch besser sein als das. Und dann ist es auch so, dass da haben Anne und ich unterschiedliche Standpunkte. Anne findet ja, man sollte sich auf gar keinen Fall mit anderen Menschen vergleichen.
Das habe ich nie gesagt.
Aber, okay.
Aber es ist nicht so das Zielführende, wenn man sich nicht selbst genug reflektiert hat vorher, ne?
Okay. In Kombination mit eigener Selbstreflexion, ja, und guten, wobei da sind wir ja gleich Longevity Buddies, ja das, also mit denen man es halt zusammen auch, machen kann. Also ich finde das tut, also ich sage mal so, jeden Sonntag wird ja das Whoop Age aktualisiert, ne? Mhm. Und dann geht der WhatsApp-Chat an. Ja, und dann guck mal, wie es halt geht.
Falls es gefallen ist, wird auf jeden Fall geshared.
Ja. Ja, du guckst dir meinen Instagram-Kanal echt gut an, ne? Aber wir geben uns auch dann auch Tipps gegenseitig, ne? Also Motivation kann ja auch im Kollektiv dann auch, ne, entfaltet sein. Also mich motiviert das total. Ja. Und mich motiviert es vor allem, es ist ganz, 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 ganz banal, wenn Daten schön aufbereitet sind. Mhm. Ja, wir hatten es am Anfang im Pulscheck. Das ist auch, ne, Shoutout an Jess, so auch deren und bei Performula, die bereiten das auch so actionable vor, ne?
Ja.
Du siehst etwas und du weißt, ich muss was machen. Und ich kenne Arzt-Dokumente, die sind dann 17 PDFs, ne? In Tabellen.
Die kennen wir auch.
Die sehen wir jeden Tag.
Und dann denkst du, okay, und so, und jetzt? Ne?
Ja. Mhm. Und es gibt ja noch nichts, was besser ist. Wir haben das selber gebaut. Also wir haben das so wie Years. Years hat ja auch ein wunderschönes Layout gemacht für die Arztberichte oder die Befunde, die sie generieren. Und damit haben wir auch vor 20 Jahren angefangen. Wir haben mit einer FileMaker-Datenbank angefangen zu überlegen, wie kann man denn Daten ein bisschen besser visualisieren. Und vor allen Dingen haben wir schon angefangen, wir haben alle unsere Klientendaten immer am Backend statistisch ausgewertet und nicht Referenzwerte ausgespuckt, die Standardreferenzwerte sind, sondern wir vergleichen immer eigentlich die gesunden Menschen. Also du wirst bei uns auch, kriegst Feedback bei uns, wo stehst du denn im Vergleich zu unserer Datenbank? Und da ist es viel schwieriger, im Mittelfeld zu sein, als bei den normalen Referenzwerten.
Okay, ich komme trotzdem vorbei, ich zeig's euch.
Ich dachte jetzt noch, vielleicht wäre es nochmal spannend zu erfahren, wo guckst du hin in der Zukunft? Also welche Variables, Marker kommen, hast du vielleicht ja schon ausprobieren dürfen. Wir haben jetzt ja viel über irgendwie Dinge, die nicht invasiv sind, gesprochen, die vielleicht auch nur punktuell da sind. Blutabnahmen sind ja auch nur, haben wir auch am Anfang schon gesagt, eher eine Momentanalyse. Klar, wir haben alle schon, die wir hier sitzen, kontinuierliche Blutzuckermessungen gemacht, also CGMs getestet. Was erwartest du, wird noch so ein weiteres actionable Tool sein?
Das, was jetzt gerade in den Markt reinkommt, ist eine saubere, non-invasive Blutdruckmessung.
Mhm.
Das wird auch für die Longevity-Medizin nochmal ein richtiger Gamechanger sein, weil wir haben doch sehr, sehr, sehr viele Menschen, die unerkannt mit einem Bluthochdruck rumlaufen. Und da gibt es ja jetzt Hylo, früher Aktir, was okayisch funktioniert. Mhm. Und da, glaube ich, ist super Nutzen drin. Und dann kommen die Implantables nochmal. Das ist aber noch Nische. Also CGM ist super, war auch für mich eigentlich das geilere Selbstexperiment und Selbsterfahrung als Aura. Also das fand ich nochmal besser, weil es ja wirklich in Echtzeit stattfindet.
Ja, du bist ja auch echt, du hast dich echt geopfert, ne? Immer wieder.
Ja, auch mal.
Immer wieder den Max Sunday und den
im Dienste der Wissenschaft
Starbucks, den Frappuccino, der wirklich
Aber das war, und die, Anne, die Folien zeige ich bei jedem Seminar her. Ich habe so eine coole Kurve entwickelt. Dosis-Wirkungsbeziehung, Espresso Macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, Frappuccino. Und dann, es bleibt in den, also es, nach allen Seminaren bleibt es bei den Menschen hängen, dass ein Latte Macchiato ist kein Getränk, das ist ein Dessert.
Ja.
Und das ist geil, weil wir plötzlich neue Hebel haben, Menschen wirklich eine andere Perspektive zu geben. Und das ist, wenn du es einmal gesehen hast, oder auch wir haben jetzt gerade eine Pharmafirma gehabt, die tatsächlich mit der gesamten Mannschaft sich die CGMs haben setzen lassen. Und sofort ging dieses Spielerische los, dieses bisschen Vergleichen und das Erleben, was passiert da mit mir. Und dann wird jetzt der Gamechanger werden, wenn wir noch mehr Marker aus dem Patch rauskriegen. Und da ist, glaube ich, der nächste Schritt ist angekündigt gewesen, Cortisol. Da wurde ich auch schon für gebasht, dass ich das mal nach außen getragen habe. Soll aber angeblich technisch mittlerweile möglich sein. Und weil wir haben ja auch Zuckerreaktionen, die nicht von Essen oder Sport kommen, sondern die einfach nur von Stress kommen, weil Cortisol Zucker mobilisiert. Und dann könnten wir noch mal so ein bisschen sehen, ist das denn jetzt nahrungsbedingt oder einfach nur, muss ich besseres Stressmanagement machen, was ja auch Teil von Longevity ist.
Ja, mega. Ich meine, Ketone, Laktat, sowas wird man ja auch irgendwie auch so CG.
Finde ich aber viel lang.
Ist mega
lang. Wollte ich gerade sagen. Ist so viel langweiliger, genau. Also es ist halt also technisch machbar, aber ich sehe den Use Case nicht.
Und
also,
ich finde es halt, es ist insofern wird spannend, wenn mehrere Dinge in einem Sensor gemessen werden, ne? Weil sonst musst du dir da irgendwie, und ich denke auch Cortisol wäre so ein wichtiger Wert, ne? Weil wir haben immer
Die Tagesprofile sind einfach immer zum Scheitern verurteilt, weil also du müsstest es ja in Einklang, die Uhrzeiten wählen im Einklang mit der inneren Uhr. Du müsstest also vorher ein aufwendiges zirkadianes Profil entstellen und dann genau sehen, dass du zu diesen Zeitpunkten den Speichel misst oder das Blut misst. Das macht keiner.
Ja.
Wir haben 10 Jahre lang Cortisol bei Klienten gemessen und es ist der teuerste Datenschrott, den wir in der Medizin haben.
Agree, aus meiner praktischen Erfahrung ähnlich. Jetzt hast du mal kurz noch so gedroppt Implantables. Kannst du noch was dazu sagen?
Ja, das hört sich cool an. Das bin ich ein Cyborg? Das ist
Thorn schon all in.
Ja, es geht ja darum, welche Marker kann man noch unterhalb der Oberfläche blutig, nicht blutig in der Gewebsflüssigkeit sehen, die eine Rolle spielen. Und es muss halt sofort mit einer Aktion oder einer Verhaltensänderung verbunden sein. Und derzeit wissen wir noch nicht, wo die Reise so hingeht, welche zukünftigen Marker relevant sind, wir aber noch nicht kennen. Aber das geht. Also.
Ja, Implantables, Ingestibles, ne? Irgendwie Sachen, die man schluckt und so weiter. Das ist echt spannend. Was ich noch dachte zu den kontinuierlichen Messungen, wo ich richtig Hoffnung habe, ist auch Hormonmessung bei Frauen. Ne?
Yeah.
Da gibt es ja auch ein paar Startups, die da dran sind. Also fände ich auch so cool, wenn man
bei Männern mal Testosteron ein bisschen besser verstehen.
Auch bei den Schwankungen, Männern die Hormone.
Also auch bei den Männern Hormone.
Nee, es stimmt. Nur bei Frauen ist ja dieses, an welchem Zyklustag misst man und so weiter. Ne? Und du hast ja immer dieses Problem.
In welchem Zyklustag bin ich überhaupt?
Richtig. Ist der Zyklus überhaupt regelmäßig? Ja. Also das finde ich auch irgendwie exciting. Ich glaube, weil wir es auch so, man kann für eine kurze Zeit in den Körper gucken, Echtzeitdaten experimentieren. Und dieses Motivationale ist so da drin. Also ich meine, das haben wir oft in Gruppen ja schon erlebt, so Experimente gemacht und selber ausprobiert und wie der Körper reagiert. Und das ist halt schon irgendwie auch im Sinne zu sehen, wie schnell er so, wenn du eine Cola trinkst, das managt. Also das ist natürlich offensichtlich, dass Zucker ist, den man sich reinschüttet, aber was der Körper auch leisten kann. Ich finde, das ist auch da so drin. Ne?
Ja, innerhalb von 7 Minuten ist der Zucker korrigiert, obwohl du eigentlich gerade einen Haufen Zucker zugeschmissen hast.
Das, also bei zumindest stoffwechselgesunden Menschen wie dir ist das sehr exemplarisch.
Ja,
das stimmt. Hast du noch Fragen zur Zukunft der Sensoren, Grenzen der Sensoren, der Biomarker? Ist da irgendwas, wo du noch hängen geblieben bist?
Ich hätte gedacht, dass Implantables irgendwas ist wie so Chips, die man irgendwie in den Körper halt rein implantiert, ne?
Das kann alles Mögliche sein, ne? Das kann ein Chip sein, das kann aber vor allen Dingen, du willst ja das immer mit irgendeinem Messfühler haben, dass der irgendwelche Marker dauerhaft misst, idealerweise irgendwie immer so gleich für 10, 14 Tage und dann drahtlos an ein Endgerät pusht.
Okay. Also was ich mir vorstelle ist, und ich glaube, dahin geht die Reise, glaube ich, auch von vielen Herstellern, ne, deine Perspektive interessieren, dass das ist so auch ja ein Business-Podcast, ne? Wenn die Leute noch hier bis hierhin hören, was so eine Vision auch für so Funding sein kann, ist, dass so Ökosysteme gebaut werden. Ne? Also ich lebe ja momentan zwischen unterschiedlichen Datenquellen. Ne? Also ich habe jetzt hier 2 an, ich habe ja noch nicht, und dann war ich bei der Years, ne? Dann hat Performula mich noch analysiert, ja. Und dann gehe ich ja noch zu E-Gym, ne, und ja, habe dann noch so Bioimpedanzmessungen, ne. Also ich habe jetzt ja so 5 Sachen. Und ich denke mir immer so, Apple hat es ja irgendwann geschafft, uns in so ein System von iPhone und iCloud und Pipapo zu kommen, ne. Also was denkst du, so was so Businessmodelle, auch nur aus deiner Nerd-Perspektive, ja, in welche Richtung das gehen kann?
Also die sind ja da. Du hast Google Health, Apple Health, Huawei Health.
Ja.
Und die regieren im Hintergrund schon die Gesundheitswelt. Amazon ist da schon dabei, damit zu integrieren, weil es auf Amazon Web Services läuft. Und die werden irgendwann der Game Changer sein. Und du kommst ja an denen auch nicht vorbei. Du musst ja immer auch bitte, 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 bitte sagen, dass du an aggregierten Daten von denen herankommst. Hm. Und die Medizin ist noch nicht darauf vorbereitet. Das ist so ein bisschen traurig, dass wir noch in Europa noch keinen Anbieter haben, der es erlaubt, in die elektronische Patientenakte Wearable-Daten mit zu integrieren. Weil natürlich, wir brauchen immer den Kontext zu den Daten. Also das heißt, die ganze Longevity-Medizin liefert unglaubliche Mengen an Daten, aber es fehlt der Kontext. Wie das Einfache ist, deine Whoop-Daten, ist das jetzt Krankheit, weil der Puls hochgeht, die HRV runtergeht, oder war es denn Dummheit, weil du gesoffen hast? Mhm. Und wir brauchen noch im Moment immer noch diesen Kontext zu den Daten dazu und idealerweise ja Datentrends. Und unsere elektronische Patientenakte, die wir haben, ist einfach noch nicht so ein Game Changer, dass wir uns vorbereiten dafür.
Aber trotzdem eine krasse Aussage, dass mit all den Gesundheitssystemen, die wir haben und den ganzen Plan-Akteuren, dass am Ende die Smartwatch-Hersteller, ja?
Nein, nicht die Smartwatch-Hersteller, die Endgeräte-Hersteller, ja, also die Smartphone-Hersteller, weil das ist im Moment ja dein Gesundheitsaggregator. Mhm. Da ist alles drin versteckt.
Mhm.
Und die hören ja zu, die ganze Zeit. Ne? Das heißt, wir kriegen danach wieder Instagram-Werbung ausgespielt, ja, von denen, was wir hier gehört haben. Aber die können an unseren Stimmen hören, wie es dir gerade geht. Weil die haben ja die Algorithmen, bist du heute depressiv, bist du energiegeladen, brauchst du danach noch wieder einen Affer. Ne? Das heißt also, das ist, und da geht die Reise hin. Also ich glaube, dass die großen Hersteller uns Gesundheit nochmal anders beibringen werden.
Ich habe meine Highlight-Clips für Social Media, Leute.
Alter, okay,
richtig, richtig gut.
Dann, bevor wir vielleicht noch versuchen, so ein bisschen auch eine Summary zu geben, was wir gelernt haben, wollen wir auch Lutz noch mal ein bisschen was raten lassen?
Ja, vieles von den Themen, die wir hier besprochen haben, ne? Ich würde dich jetzt einfach mit einfach Hypes konfrontieren.
Ja.
Ja, und du sagst einfach so 1 bis 10,
ja,
im Longevity-Space, ja, was du es gibt. 10 ist halt super interessant,
ja,
ne, und glaubst du dran. Und ja, 1 ist halt Müll, wie du es ja nennen willst, ne? Oder wie ich heute nenne, Dummheit.
Ja.
Ja? Ich fange mal an mit Blutwäsche.
Also Blutwäsche ist der Use Case da, nicht, also auch nicht verhandelbar da, bei Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Aber der Gesamtnutzen für die Bevölkerung 2.
Okay. Willst du einmal kurz erklären, was es in 2 Sätzen, was es ist?
Naja, also wir haben ja jetzt diese ganze Plasmapherese ist ja gekommen, gehypt, auch wieder in der Covid-Zeit, um Spike-Proteine rauszufiltern, aber die können natürlich auch andere Sachen rausfiltern. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt Menschen, die haben eine schlimme Fettstoffwechselstörung und da muss man immer auch mal wieder Fett aus dem Blut rausziehen. Und das können die. Und das ist ein Use Case, der ist limitiert, aber für die Menschen, die das brauchen, maximal Lebensqualität, lebensverlängernd. In der Covid-Zeit immer noch da. Wir haben aber die Menschen, die wir jetzt betreut haben, die Post-Covid-Patienten und Long-Covid-Patienten, die haben alles ausprobiert. Denen ging es immer ein paar Tage lang direkt nach der Blutwäsche besser, aber danach auch so ziemlich schnell wieder schlecht.
Mhm.
Und daher, ja, gibt es medizinische Use Cases für, aber im Rahmen Longevity überbewertet.
Okay, dann mache ich weiter.
Wie siehst du es denn? Also bist du bei meiner 2?
Ich bin auch unter 5 da auf jeden Fall. Ja, voll. Einfach, also ich bin auch immer so diesem, lass doch mal die Basics erstmal machen, bevor wir dann wieder irgendwelche crazy Sachen, also bei Menschen, wo es eine Indikation gibt, das, ne, aber das müssen wir, glaube ich, immer wieder hier ganz klar trennen. So im Longevity-Hype-Kontext, no Hype.
Ja, und auch das Geld würde ich besser anders investieren.
Zum Beispiel in Kreatin?
Kreatin finde ich tatsächlich super, ist mein Daily Stack, gebe ich auch nicht mehr her.
Wie viel?
Ich nehme tatsächlich aktuell 4 Gramm morgens und werde auch wieder 4 Gramm abends nehmen. Also je älter ich werde, ich werde meinen Konsum, je älter ich werde, nach oben schrauben.
Und hast du Kreatin-Loading am Anfang gemacht?
Nee, also das machen wir mit Sportlern, um auch so ein bisschen rauszufinden. Ja. Es gibt ja auch Non-Responder. Du hast ganz viele, wo es gar nicht so richtig funktioniert. Ja. Und da macht man schon 20 Gramm mal über eine Woche. Mhm. Und dann sollte auch irgendwie ein Kilo oder zwei mehr auf der Waage sein, weil wir Wasser noch mit einlagern. Mhm. Aber dann ist es auch drin, das Kreatin. Ja. Und aber Kreatin finde ich cool.
Ja.
Bin ich Fan von.
Thorn?
Du machst ja Kreatin, ich mache Blutwäsche, deswegen muss ich auch ein bisschen, ne? Was ich jetzt immer sehe, was sogar meine Eltern mir geschickt haben, was interessant ist, ne? Sauerstoffkammern, ne? Wo du quasi so sauerstoffbarmäßig.
Ja. Tatsächlich, Long-Covid, sensationell wichtig und wird auch mein nächstes Investment sein, weil ich halt neugierig bin, was es mit mir selber macht. Also ich bin hyperbare Sauerstofftherapie oder intermittierende Hypoxie, Hyperoxie-Training. Bin ich sehr neugierig, habe ich noch keine Meinung dazu. Würde es wahrscheinlich aber bei einer 5 einordnen, weil es Sachen gibt, die mehr basic sind und mehr funktionieren, aber das ist mein nächstes Investment.
Jetzt bringst du wieder irgendwas, wo dem der wieder eine 10 gibt, ne?
Ja. Nee, vielleicht was, weil ich den Lutz auch kenne, wie er den hormetischen Stressoren gegenübersteht. Eisbox, Eisbad.
Also ich hasse es nach wie vor. Ich mache das jetzt ja schon irgendwie länger und finde es immer noch ziemlich scheiße. Und bin auch immer der Erste, der wieder draußen ist. Ich bin bekennendes Weichei. Und jetzt habe ich ja einen guten Grund, das mir schön zu reden, weil wir ja wissen, dass wenn ich in die Anpassungsprozesse komme und ich Massephase machen will, dann sollte ich ja keine Kältekammer machen, weil ich den Trainingsreiz ein bisschen dämpfe, weil die Entzündung schneller korrigiert wird. Und wir brauchen Entzündung, um Anpassungen hervorzurufen.
Also das war sozusagen für dich persönlich not a fan?
Ich persönlich not a fan, aber würde wahrscheinlich sagen, ich gebe dem trotzdem eine solide 7, weil für dauerhaft Entzündungsmodulation und Regeneration ist es schon schön, aber ich finde es immer noch nicht schön. Ich bin noch, habe Neoprenschuhe und Neoprenhandschuhe, weil ich wirklich ein Warmduscher bin.
Und die Sauna dazu?
Sauna ist legendäre 10.
10 von 10?
10 von 10.
No words needed.
Ja.
Oder musst du was hören dazu noch?
Obwohl es immer nee, du kennst mich. Ne?
Aber man muss ja sagen, die Datengrundlage ist ja, gibt es ja immer nur skandinavische Studien. Ja. Wir müssten ja eigentlich mal schauen, was macht es denn mit uns Westeuropäern oder mit Menschen, die aus dem asiatischen Kulturkreis kommen.
Ja.
Hat das da überhaupt diese gesundheitsförderlichen Aspekte oder nicht?
Und halt auch, wenn wir mal nicht nur die finnische Sauna wählen, sondern was ist mit Infrarot und, ne?
Das genau. Aber Sauna, ich bin Fan davon, ich komme da auch super runter. Also es ist für mich auch, du kannst bei mir auch nicht unterscheiden, ist das jetzt Sauna oder Meditation.
Mhm.
Weil also ich bin dann bei mir
und
finde das einfach mal ruhig. Super, super Nummer.
Ich komme wieder etwas teurerem, aufwendigeren Hardware-basierten,
Ja.
EMS-Elektroschock-Anzüge. Ich wollte mir einen kaufen.
Ich habe einen entwickelt.
Ja.
Also ich muss sagen, 10 von 10, weil ich habe mich ja selber missioniert. Ich fand es am Anfang, also die meisten Sachen, die an uns herangetragen wurden, waren immer zu gut, um wahr zu sein. Ne? Das heißt, also ich hab auch viel Schrott getestet und unnützen Quatsch getestet. Und dann irgendwann kam so ein Typ auf mich zu und meinte, ich würde gerne mal deine Meinung zu EMS haben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich es mal. Und dann habe ich mich auch eingelassen. Ich habe einen Versuch gemacht, 12 Wochen lang nicht mein normales Training gemacht, sondern ich habe nur 12 Wochen lang 2-mal die Woche trainiert mit EMS. Einmal dieses klassische Krafttraining und einmal so 10 Minuten, Viertelstunde noch Laufband oder Fahrrad oder Lipsentrainer mit dem Ding, um so ein Stoffwechseltraining zu machen. In den 12 Wochen habe ich kein Gramm Muskulatur verloren. Ich habe ein ganz bisschen Maximalkraft verloren, aber ich habe auch nicht zugenommen. Und ich werde sehr schnell sehr dick, wenn ich nichts tue. Sieht man nicht, aber ist so. Und ich bin eigentlich ein faules Schwein und muss so meinen Alltag so gestalten, dass ich weniger Dummheiten mache. Und EMS ist wirklich ein total cooles Ding. Und ich durfte einen Anzug entwickeln, der halt nicht mehr studiogebunden ist. Das heißt, du kannst ihn über dein Smartphone steuern. Und das macht total Spaß. Und ich habe auch Regenerationsprogramme dafür entwickelt. Und wir haben alles, was in der internationalen Literatur findbar war an Trainingsprogrammen, ist in dem Anzug drin.
Vielleicht hast du einen Code für Thor.
Also ich bin der Erste. Also ich wollte einen für unser Fotoshooting haben und dann Anne fand es bisschen too much.
Ich glaube, du wolltest noch nicht so viel investieren. Ich habe da gar nichts.
Also, aber Antilope, jetzt Hashtag, das ist immer noch unbezahlte Werbung, weil ich die nur berate und ich habe das Ding, ich habe das Ding für mich selber gebaut und ich feiere es.
Hashtag habe ich recherchiert, genau auch die Marke Antilope, unbezahlte Werbung. Aber falls jemand von Antilope zuhört, ich wäre ein sehr prädestiniertes
Ja.
Perfekt. Nochmal so was Abgespacedes, weil ich denke gerade so, wo sind Leute unterwegs? Social Media, Mousetaping.
Mousetaping ist tatsächlich super spannend für alle, die nachts so entspannt sind, dass der Mund aufgeht. Mhm. Weil man schläft besser, wenn man durch die Nase atmet.
Und wenn man Single ist, wie findet man das raus?
Und wenn man Single ist, würde man einfach mal eine Woche lang Sleep Cycle testen, um dann zu sehen, ob ich lustige, laute Atemgeräusche in der Nacht produziere oder nicht. Aber ich kann mit geschlossenem Mund schlafen und habe noch keinen Sinn gefunden, mir entweder die Nase anzutapen oder den Mund zuzutapen. Und ich werde es auch zukünftig nicht machen.
Wie viel Rate ist das?
Ich würde mal bei einer 3 landen.
3 von 10, okay.
Dann mache ich das Letzte. Kriege ich auch viel Instagram-Werbung gerade ausgespielt. Vagus-Stimulation.
Ja.
Vagus-Stimulation.
Ja.
1 bis 10?
Also alles, was den Vagus stimuliert, ist zwischen einer 9 und einer 10. Und weil Longevity heißt Stressmanagement auch zu einem gewissen Teil. Und ganz viele Leute kriegen ihren Stress überhaupt nicht gemanagt. Und daher ist, wenn ich im stressigen Alltag bin, ist so ein Vagusstimulator, ist das super. Aber du brauchst doch nicht so ein Gerät, was irgendwie dir Stromstöße gibt, sondern du kannst einfach Musik anhören. Es gibt binaurale Töne, es gibt diese Handpan-Musik, wo wir auch mit rum experimentiert haben und so Klangwelten designt haben. Und das ist, und wir haben das immer vermessen. Das heißt, also wir haben so lustige medizinische HRV-EKG-Sensoren, wo wir ziemlich genau sehen, was funktioniert nicht. Und Vagusstimulation funktioniert innerhalb von 35, 40 Sekunden. Das ist total cool.
Also wenn wir zusammen auf Retreats sind oder so, dann hören wir ein bisschen Musik, ne? Dann gibt es noch einen Espresso und dann einen kleinen Nap.
Ja.
So ist die Mittagsroutine. Ja. Okay, wow. Ich glaube, da war viel drin. Ganz schöner Ritt und Reise, aber auch ein guter Überblick über Longevity. Was ist jetzt möglich? Was ist nicht so teuer? Was ist die Zukunft? Ich glaube, was mir jetzt so hängen blieb, ist irgendwie so das Thema Stress, Cortisol. Auch messen zu können wäre mega, mega, mega cool, dass uns da echt noch so eine Quantifizierbarkeit wirklich fehlt. Ne, haben wir auch schon häufiger über Stress gesprochen und das auch nicht so actionable ist, weil wir oft die Stressoren gar nicht so identifizieren können. Dass es wichtig ist, Daten zu nutzen, aber auch wirklich bei sich zu sein, intraindividuell zu gucken und nicht sich mit anderen zu vergleichen. Bei bestimmten Markern ist das nicht repräsentativ. Longevity Buddies ausgenommen, dass man sich natürlich motivieren darf. Ja, das war sowas, was mir jetzt so hängen blieb. Wie ist es bei dir?
VO2max.
Für dich persönlich.
Ja, ist der ist die PS-Zahl, ne? Ja. Deiner Leistungsfähigkeit, deines Herzens, deines Körpers. Die Wetterprognose, wie es aussieht, das ist bei mir hängen geblieben.
Ja, sehr gut. Lutz, irgendwas noch, was du vielleicht als deinen persönlichen, ne, ich weiß, du hast viele Hacks in deinem Leben, du machst viele Shortcuts, hast viele Tricks. Gibt's so einen, und wenn es sein muss, auch zwei, wo du sagst, das ist mein Longevity-Hack, den ich nochmal gern hier.
Ich habe ja die Graumann-Formel, die so immer aufdacht.
Ja, oh ja, bitte, bitte.
Das ist so tatsächlich, starte dein Tag mit einem Bewegungsritual, dass du einmal deinen Bewegungsapparat durchmobilisierst und das ist wie Sonnengruß, einmal Finger zum Boden, einmal ganz nach hinten beugen, zur Seite neigen und ein bisschen drehen. Dann versuch gleich so früh Wasser trinken wie möglich, dass du mittags klar pieseln kannst, weil Wassermanagement ist essentiell wichtig und das machen ganz viele Menschen ziemlich schlecht. Mhm. Dann wollen wir auf diese 5649 Schritte kommen aus dem Buch Joy of Movement von Kelly McGonigal. Weil wenn wir das im Homeoffice nicht schaffen, werden wir ziemlich sicher schlecht gelaunt und kriegen Angststörungen. Dann wollen wir zusehen, dass wir vielleicht sogar noch eine Stunde Sonnenlicht kriegen jeden Tag, dass wir also auch draußen sind, auch bei schlechtem Wetter, weil wir brauchen selbst als Mensch Licht, um gesund zu bleiben. Und drinnen kriegen wir nur 1000 Lux. Draußen kriegen wir 10.000, 20.000 Lux, wenn die Sonne mal scheint in Hamburg, was ja nicht immer der Fall ist, wenn man hier ist. Und dann geht es darum, 7,5 Stunden sich freizuschaufeln, um erholsam zu schlafen. Mhm. Weil ohne gesunden Schlaf wirst du nicht alt. Mhm. Und das sind so die Sachen, die wir tun sollen. Und dann haben wir noch die Stop Doing Stupid Things. Weniger Alkohol, nüchtern ins Bett gehen, kein Kaffee nach 14 Uhr oder keine Stimulantien nach 14 Uhr. Und für die Jungen in dem Zuhörerraum ist der digitale Sonnenuntergang der maximale Gamechanger für Longevity. Stop Doomscrolling und schlaf gut.
Perfekt, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank, lieber Lutz, dass du da warst, dass wir so viele Themen drin hatten, haben und ja, ich bin sehr inspiriert. Ich finde es schön, dass wir auch immer einen positiven Twist auf Gesundheit kriegen und sag in dem Sinne, stay healthy.
Stay nerdy.
Cared by.
Diese Folge wird wieder präsentiert von unseren tollen Partnern der IES Klinik, Europas modernster Longevity Klinik, ja, um einmal die Erstdiagnose zu machen. Da haben wir heute viel drüber gesprochen, welche Biomarker dort getestet werden können. Spoiler, eigentlich alle, über die wir heute gesprochen haben, ja, können dort analysiert werden. Gleichzeitig wollen wir uns natürlich auch bei Performula bedanken, ja, die basierend auf den Biomarkern, den Analysen, die man findet, eben auch hyperpersonalisierte Supplements, Rezeptoren machen, von Ärzten und Ärzten entwickelt, weil wie wir heute von Lutz gelernt haben, ist N gleich 1 das Wichtigste. Ja, wir sind alles individuelle Menschen, wir brauchen individuelle Lösungen.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.